Moin, herzlich willkommen zu Folge 1 vom Podcast Bricks for City. Es ist die erste reguläre Folge und damit auch das erste reguläre Thema. Und als erstes Thema habe ich mir das Thema Lego Fantour überlegt. Fangen wir mal mit einer kleinen Übersicht an. Lego, das ist erstmal ein dänisches Unternehmen. Und Unternehmen, die haben häufig sowas wie eine Werksführung. Das heißt, man kann da irgendwie was buchen, bezahlt irgendwie ein bisschen Geld dafür und kann sich dann da durchs Werk führen lassen, die Unternehmensgeschichte angucken, die Produktion angucken, all solche Dinge. Das machen Unternehmen wie Volkswagen, Airbus, der Hafen in Hamburg, Flughäfen. Das kann man eigentlich überall machen. Die Kosten liegen da so zwischen 30 und 50 Euro, würde ich sagen. Lego macht das Ganze ein bisschen anders. Seit 2017 gibt es in Billund das Lego House. Home of the Brick ist da der Slogan für. Und das Lego House ist quasi ein riesiger Indoor-Spielplatz. Es ist aber auch ein bisschen ein Ort, wo man kreativ bauen kann. Also durchaus auch was für Erwachsene. Und das Team dieses Lego Hauses, das ist mit zuständig für die quasi Werksführungen, die es bei Lego so gibt. Und als Otto Normalverbraucherin gibt es genau 4 Möglichkeiten, wie man sich Lego angucken kann. Und die sprechen wir jetzt mal ganz kurz durch. Es gibt einmal die Lego House Playful Tour. Die kann man buchen, die geht 1,5 Stunden und schlägt mit 3.600 dänischen Kronen zu Buche. Das klingt richtig viel, ist es auch, denn umgerechnet reden wir von 485 Euro für eine Person. Und das ist schon eine ganz schöne Summe. Dann gibt es die Lego House Brick Tour. Die dauert einen Tag und kostet 20.000 dänische Kronen. Und jetzt wird's richtig happig, denn das sind 2.680 Euro. In diesem Preis inkludiert sind 2 bis 4 Personen und wenn man noch jemanden mitnehmen möchte, dann kostet das pro Person nochmal 3.500 dänische Kronen, was 470 Euro entspricht. Und man kann maximal 2 weitere Personen mitnehmen. Das heißt, am Ende hat man eine Gruppe von maximal 6 Personen, die da einen Tag bespaßt wird. Hier sind im Preis die Verpflegung mit drin, das heißt irgendwie Mittagessen, ein paar Snacks, was zu trinken. Und es gibt eine einstündige Bausession mit einem Mitarbeitenden aus dem Designteam von Lego. Und was auch mit drin ist, ist, dass es nochmal eine Karte gibt, dass man am Tag davor oder am Tag danach das Lego-Haus auf eigene Faust erkunden kann. Denn da wird an der Tour nicht so viel Zeit für sein. Dann gibt es, und das ist die krasseste Geschichte, wie ich finde, überhaupt, die Lego Inside Tour. Und diese Inside Tour ist etwas, das unter den Lego-Fans sehr begehrt sein kann oder auch ist durchaus. Auf diese Tour muss man sich bewerben. Es gibt eine Handvoll Termine, die immer im Herbst des Vorjahres ausgeschrieben werden und man muss sich tatsächlich bewerben. Und wenn man ausgewählt wird, dann schickt Lego eine Rechnung über 23.000 dänische Kronen. Das entspricht 3.080 Euro. In dieser Inside-Tour hat man ein Programm von 3 Tagen. Es sind 3 Übernachtungen im Legoland Hotel inklusive Frühstück inkludiert. Die gesamte Verpflegung ist inkludiert. Es gibt einen Bauwettbewerb, wo Leute aus dem Designteam Tipps geben. Man baut etwas. Das Ganze wird auch nochmal bewertet am nächsten Tag. Es gibt ein Abendessen im Lego Headquarter, wo auch das Designteam wieder dabei ist und man ganz viel mit denen in den Austausch gehen kann. Dann gibt es den Besuch von 2, wir nennen es mal Museen, die Lego intern sind, also nicht öffentlich sind. Um die Namen schon mal zu nennen, das eine ist The Vault, die Memory Lane und das andere ist die History Exhibition. Dann gibt es natürlich eine Tour im Lego Haus. Und das ist für viele neben dem ganzen Part mit dem Designteam der ausschlaggebende Grund, es gibt ein exklusives Set, welches man nicht auf dem Markt kaufen kann. Und auf diesem Set, das sind immer, ich glaube, es gibt 5 oder 6 Touren davon im Jahr, auf jeden Fall sehr, sehr wenige und die Gruppen sind immer so um die 50 Leute. Und dann gibt es auf der Rückseite des Sets ein Foto, ein Gruppenbild der Gruppe dieser Inside-Tour. Das heißt, man hat am Ende ein Set, auf dem ein Foto von einem selber drauf ist. Und wenn man dieses Set bei Bricklink oder anderen Marktplätzen am Ende verkauft, dann kann man damit schon um die 2.000 Euro Gewinn machen. Das heißt, dann hat die Tour 3 Tage noch 1.080 Euro gekostet. Aber fairerweise, wenn man so eine Tour macht, dann will man das Set ja eigentlich behalten. Trotzdem gibt es davon eine ganze Menge auf dem Markt. Die 4. Option, und das ist die, über die wir heute sprechen wollen, Das ist die Lego Fantour. Und hier meldet man sich einfach für an. Man kriegt dann eine Rechnung über 4.999 dänische Kronen, das entspricht 670 Euro, und es erwartet einen ein Tagprogramm. Da ist wieder die Verpflegung inklusive, da sind verschiedene Besichtigungen inklusive, da ist eine Lego-Haustour inklusive und man hat auch hier die Karte, dass man das Lego-Haus den Tag vorher oder den Tag danach einmal besuchen kann. Und genau über diese Lego-Fantour sprechen wir heute, denn diese Lego-Fantour, die habe ich jetzt einmal gemacht. Gebucht haben wir das Ganze Anfang des Jahres und gut einen Monat bevor die Tour losging, haben wir dann vom Team aus dem Lego-Haus ganz viele E-Mails bekommen. Also nicht ganz viele E-Mails, aber halt so die wichtigsten Infos und da gab es dann immer nochmal auf Rückfragen, Antworten und so. Das war tatsächlich sehr, sehr schön. Man hat sich da sehr abgeholt gefühlt und war gut mit Infos versorgt. Neben den Sachen, die ich schon aufgezählt habe, waren da zum Beispiel auch Tickets fürs Parkhaus inklusive. Es gibt mitten in Billund ein relativ großes Parkhaus, was quasi Lego gehört und es ist das Lego-Haus-Parkhaus. Und sowohl den Tag vor der Tour, wo wir im Lego-Haus waren, haben wir eine Ausfahrtkarte bekommen, als auch am Tag, wo wir die Tour hatten. Das ist jetzt kein riesiger finanzieller Aufwand für die, fand ich aber ganz gut, weil dieses Parkhaus auch sonst irgendwie eine Menge Geld kostet, weil es liegt ja mitten in der Stadt natürlich. Ich habe eben schon mal kurz gesagt, wir waren zuerst im Lego-Haus, das war am Sonntag. Und da hat man ja normalerweise ein Ticket, das man kauft. Das haben wir ja nicht gemacht, weil wir diese Tour hatten. Das heißt, wir sind da einfach an den Infopoint gegangen, haben uns kurz angemeldet und wurden da dann schon sehr freundlich begrüßt. Wir haben unsere Armbänder bekommen. Das Lego-Haus ist eine sehr interaktive, digitalisierte Ausstellung. Das heißt, man hat ein RFID-Band, mit dem man verschiedene Stationen abgehen kann und interagieren kann. Kann am Ende Videos und Fotos davon runterladen. Das ist alles schon sehr, sehr nett gemacht. An dem Tag war also der Eintritt ins Lego-Haus inkludiert und das Parkticket, aber noch keine Verpflegung in irgendwie irgendeiner Art und Weise. Das Lego-Haus, darüber habe ich schon ganz viel gesehen und gelesen und ich war tatsächlich auch 2017 einmal da, allerdings vor der Öffnung. Das war noch Baustelle, aber schon in den letzten Zügen des Ganzen. Und ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, denn im Keller vom Lego-Haus, da gibt es die History Collection. Das ist quasi auch eine Ausstellung oder ein kleines Museum, was die Entwicklung von Lego zeigt. Also auch vom Holzspielzeug hin zu den Klemmbausteinen und hat in der Mitte so einen schwarzen Raum, in dem super viele Sets aus den einzelnen Jahrzehnten ausgestellt sind. Das ist sehr, 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 sehr schön. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und auch der Rest vom Lego-Haus. Es gibt super viele Sachen, die man sich angucken kann und aber eben vor allem sehr viel bauen. Es gibt im Lego-Haus einen Shop, der ist öffentlich zugänglich, aber in dem Teil, für den man bezahlt, gibt es ein kleines Café, aber sonst gibt es nichts zu kaufen und da stehen auch keine Lego-Sets rum. Da stehen ganz viele Bauwerke von Fans aus der ganzen Welt rum. Da stehen Bauwerke rum, die Besuchende vor Ort gebaut haben und natürlich die großen Model-Master-Bilder-Modelle. Der Tree of Creativity ist vielleicht was, was man kennt. Das ist ein über 10 Meter hoher Baum. Da ist natürlich eine Stahlkonstruktion drin. Und da geht eine Wendeltreppe quasi hoch, wo man nach oben im Museum läuft. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und auch die anderen Bauten im Lego-Haus, das macht schon ganz viel Spaß. Die Fantour, deswegen warum wir eigentlich da waren, die ging dann am Montag um 8.30 Uhr los. Und die startet im Lego-Idea-Haus, nicht im Lego-Haus. Das liegt quasi 30 Sekunden Fußweg vom Lego-Haus entfernt. Und das ist ein interessanter Gebäudekomplex, denn es ist zum einen das Wohnhaus aus den 30er Jahren des Unternehmensgründers von Lego, Ole Kühl Christiansen. Und es sind Gebäudeteile, die die frühere Lego-Zentrale waren. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich meine aus den 60er Jahren. Das kann aber auch nicht stimmen. Und man kommt dann da rein, es war angekündigt, dass es eine halbe Stunde Welcome quasi gibt und wir haben erstmal unsere Brick-Build-Namensschilder bekommen. Dazu gab es dann einen speziellen Torso, der ist eigentlich gelb und hat hellgrün verschiedene Elemente drauf gedruckt. Limp-Elemente, Palmen, Flamingo und er hat so einen Hemdkragen. Und dann hat er so ein Umhängeschild, wie so ein Ausweis, den man hat. Und auf dem steht in Rot Fan drauf. Also ein exklusiver Torso, den es da gibt, nur für diese Touren. Und man baut erstmal die Minifigur aus einem großen Fundus, aus Beinen und Accessoires, Köpfen, Haaren und so. Und die Aufgabe ist, dass die Figur so ein bisschen für einen selber steht. Und das macht dann auch durchaus Spaß, das aufzubauen. Man hat schon eine relativ große Auswahl. Es ist nicht so sortiert wie bei Build a Minifigure in den Lego Stores, sondern es waren einfach zwei so Setzkästen, wo alles Mögliche drin war. Aber das war auf jeden Fall ganz nett. Dazu gibt's dann ein bisschen Frühstück. Es gab Kaffee, Tee, Wasser, sehr viel Obst, auch Himbeeren und so. Das fand ich sehr gut. Und es gibt Croissants. Das heißt, man kann schon mal ein bisschen was essen. Und dann gibt es so ein kleines Auditorium. Das sind zwei Reihen mit Sitzbänken. Und da waren eben für die einzelnen Personen waren da so Plätze vorbereitet. Da lag eine kleine Tüte. Und dann gab es da einen Polybag von City oder Animal Crossing drin. Es gab die Sonnenblumen, die kleinen, die 40524 als Set für alle. Und es lagen 6 bunte Duplo-Steine da. Ziemlich genau um 8 ging es dann los. Es gab eine Vorstellungsrunde. Und man sollte eben erzählen, wie man heißt, was das eigene Lieblingsset ist, wo man herkommt und was die Minifigur bedeutet, die man baut. Also welche Accessoires man wieso gewählt hat dafür. Wir waren 25 Leute, darunter war ein Kind. Es waren ein paar Ältere, es waren ein paar Jüngere, aber ich würde sagen, so um die 30 wäre da der Schnitt der Gruppe durchaus gewesen. Und das Interessante ist, die Gruppe war fast komplett Native English. Also es gab natürlich das dänische Team, die Guides vom Lego-Haus, das waren 3. Die wurden unterstützt durch Leute aus dem Historik-Team, die haben dann noch Führungen gemacht. Und wir haben später noch Stuart Harris getroffen, den Lego-Model-Master-Builder aus dem Lego-Haus. Aber diese 25 Leute, die da waren, die kamen aus Neuseeland, aus England, aus Irland, aus Kanada und wir beide waren aus Deutschland, wir waren zu zweit da. Kommunikation war aber kein Problem. Man merkt sehr deutlich an so einem Tag, wie unterschiedlich Englisch klingen kann, aber die Verständigung war wirklich überhaupt gar kein Problem, das war sehr, sehr angenehm. Natürlich ist es bei Lego am Ende so, dass es ja immer ganz groß das Thema Spielen auf die Fahnen geschrieben wird. Deswegen ging es erstmal mit diesen eben erwähnten 6 Duplo-Steinen darum, ein paar Bauspiele zu machen, kognitive Fähigkeiten auszuprobieren, all solche Dinge. Die erste Sache war, dass einer der Hosts etwas vorgebaut hat, hat das dann ein paar Sekunden gezeigt und dann mussten das alle nachbauen, sodass die Farben stimmen, die Steine richtig aufeinander gebaut sind und so. Dann ging es darum, Türme zu bauen, wo die Steine aber nicht mit Noppen aufeinander fixiert werden, sondern aufeinander gestellt werden. Und das mit verschlossenen Augen, den Turm aus der einen in die andere Hand zu übergeben, so ein bisschen Geschicklichkeitsspiele. Und das war ganz lustig, weil am Ende gab es einen Gewinn, den man gewinnen konnte. Das war die Creator-Kamera, die 3147. Und das hat tatsächlich meine Frau gewonnen. Das fand ich ganz lustig. Deswegen haben wir diese Kamera jetzt auch nochmal zu Hause. Nach einer kleinen Einführung, was dann quasi noch der Tag so bringt und auf was wir uns alles freuen dürfen, ging es dann los mit den, kann ich jetzt schon spoilern, Highlights des Tages für mich und so ein bisschen auch die Sachen, warum ich eigentlich diese Tour machen wollte. Denn im Lego Ideas Haus, da befinden sich, ich habe es vorhin 2 Museen genannt, die nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Das eine ist The Vault. Das war früher mal im Keller, daher auch der Name, und befindet sich jetzt aber im Dachgeschoss. Und das ist die sogenannte Memory Lane. Da hat Lego jedes Set seit 1958, das verkauft wurde, da sind also keine GWPs zu finden, einmal original verpackt stehen. Und diese Sammlung ist auch für die Mitarbeitenden von Lego nicht zugänglich. Das heißt, Geschäftspartner dürfen dahin, so Führungen dürfen dahin und natürlich das Historik-Team darf dahin und gegebenenfalls kannst du da mal hin, wenn du irgendwelche Star Wars-Sets designst und sollst dir da nochmal ein paar Sachen angucken und so. Aber eigentlich ist das für Lego-Leute nicht zugänglich. Wir durften also rein, hatten dort 40 Minuten Zeit, uns frei zu bewegen und haben vorher eine kleine, ich nenne es mal Sicherheitseinweisung bekommen. Wir durften alle Sets aus den Regalen nehmen und die Anweisung war, wenn ihr weinen müsst, dann haltet den Karton bitte weit weg. Es ist wohl vorgekommen, dass Leute so emotionalisiert waren von den Momenten, dass Tränen auf die Kartons gefallen sind. Das ist natürlich nicht so gut. Auspacken darf man das Ganze natürlich nicht, aufbauen sowieso nicht, aber zumindest aus den Regalen nehmen, Fotos machen und sowas. Fotos ist sowieso ein spannendes Wort, denn in diesem Idea-Haus darf man nicht filmen. Man darf nur fotografieren. Und es gibt von einem YouTuber ein sehr witziges YouTube-Video, aber über die Inside-Tour, wo man ja da auch reinkommt, die einfach 35 Bilder pro Sekunde aufgenommen haben. Und vielleicht wissen jetzt schon einige, was passiert. 35 Bilder pro Sekunde, wenn man das als Video hintereinander schneidet, in der entsprechenden Framerate, dann ergibt sich ein Video daraus, sodass es von ihm eine kleine Videosequenz gibt, wie er einen Karton aus dem Regal nimmt und sich darüber freut. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber das tatsächlich fand ich sehr unterhaltsam. Wir waren im Vault, wir sind vorher, die Gruppe ist vorher geteilt worden, das heißt, wir waren nur die Hälfte der Leute ungefähr da, so 12, und hatten, wie gesagt, 40 Minuten Zeit, uns da komplett frei zu bewegen. Und tatsächlich waren da auch ein paar dabei, die wirklich sich sehr gefreut haben. Die Stimmung war sowieso sehr, sehr cool, weil alle waren super aufgeregt. Man findet halt am Ende des Tages doch alle möglichen Sets, die man in seiner Kindheit hatte, original verpackte einfach mal stehen. Man muss auch sagen, bei den neueren Sets waren kaum Leute, weil die kennt man halt irgendwie ja und hat sie vielleicht auch gerade erst gekauft oder sie sind auch nicht mehr so interessant, das ist natürlich auch so. Aber so alles, was zwischen, ich sag mal, den 2010ern und auf jeden Fall den 70ern war, das war wirklich sehr gut besucht. Und da war ich auch am meisten unterwegs. Gerade so die alten Harry Potter Sets, die Original Renegade, das Original Eldorado Fortress, all diese Sachen, das war schon wirklich schön, sich das alles anzugucken und auch einfach mal durchzugehen und mal auf einen Blick zu sehen, wie viele Fabuland-Sets es zum Beispiel gab, welche Sachen es bei Duplo alle gab. Wir haben Sachen von Galidor gesehen, was kompletter Flop war als Thema, aber die waren halt alle da, diese Sachen, und man konnte sie sich mal angucken. Und ich habe den UCS Millennium Falcon einmal aus dem Regal genommen. Jetzt kann ich zumindest behaupten, ich hatte ihn mal in der Hand. Ob mir das irgendwie was bringt, weiß ich jetzt auch nicht, aber es war zumindest ganz lustig. Nach den 40 Minuten hat die Gruppe getauscht. Wir sind runtergegangen in die History Exhibition. Die History Exhibition startet in dem vorhin erwähnten ehemaligen Wohnhaus von Ole Kühl Christiansen und zieht sich dann durch die ehemalige Unternehmenszentrale. Und das ist ein Museum, was die Unternehmensgeschichte zeigt. Also es geht wirklich darum, welche Entwicklungen gibt es da, welche Leute haben was gemacht und all sowas. Das ist chronologisch aufgebaut. Und es sind sehr viele Originalexponate da und es gibt so beleuchtete Wände, die sind so rund gestaltet. Die Ausstellung ist relativ dunkel, außer im Wohnhaus, aber der andere Teil der Ausstellung ist relativ dunkel gestaltet und beleuchtete Wände und da sind super viele Fotos drauf und man konnte sich so viel angucken. Da hatten wir eine kleine Führung, die war so 35 Minuten und dann hatten wir nur noch 5 Minuten, uns das anzugucken. Das war eigentlich ein bisschen zu kurz, aber dafür ist es eben die Fantour. Ich glaube, bei der Inside-Tour hat man ein bisschen mehr Zeit dafür. Und diese History-Exhibition, die ist für Mitarbeitende von Lego auch zugänglich. Und die dürfen da auch Freunde und Bekannte mitnehmen. Das heißt, wenn man da rein will, dann muss man einfach eigentlich nur jemanden kennen, der in Bill und bei Lego arbeitet und da Zugang hat, sodass man da vielleicht sich mit reinsneaken kann. Wie gesagt, ging das Ganze im ehemaligen Wohnhaus los. Und da Ole Kühl Christiansen ursprünglich mal Schreiner war und mit Holzspielzeug dann angefangen hat, der hat eigentlich andere Sachen gemacht, dann gab es da aber wirtschaftlich eine Krise und dann ist er auf Spielzeug umgesattelt. Und der erste Ausstellungsteil waren also wirklich Sägen, Hämmer, Feilen, all solche Dinge und es ging eben erstmal um diese Holzverarbeitung. Da stand zum Beispiel eine große Standbohrmaschine, die eine der ersten Automatisierungsprozesse waren, weil man jetzt nicht mehr mit der Hand gebohrt hat. Und man hat die Ente gesehen, die ja ikonisch ist für Lego als Holzspielzeug. Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte, die mir so gar nicht bewusst war. Lego hat das Motto, nur das Beste ist gut genug. Das ist Unternehmensphilosophie, sagen sie. Und die Geschichte dahinter ist, dass Ole Kühl Christiansen, zum Beispiel bei dieser Holzente, immer gesagt hat, es müssen 3 Schichten Lack aufgetragen werden, damit es schön glatt ist, damit es smooth ist und damit es hält. Sein Sohn Gottfried hat einmal nur 2 Schichten Lack aufgetragen, war dann aber schon zufrieden mit dem Produkt. Es hat ja auch kürzer gedauert. Das heißt, weniger Arbeitszeit reingesteckt, weniger Material reingesteckt und hat das schon zum Bahnhof ausgeliefert. Er kam zurück in die Firma, hat seinem Vater erzählt, was er gemacht hat, hat das als große Tat vorgestellt, weil er hat ja Geld gespart quasi und es selber eingenommen. Und sein Vater hat ihn daraufhin zurückgeschickt und hat gesagt, nee, so machen wir das nicht, das ist nicht unser Qualitätsanspruch. Er musste also zum Bahnhof zurück, die Ente zurückholen, sie nochmal lackieren, also alle Enten, die er da ausgeliefert hatte. Und das hat wohl die ganze Nacht gedauert und daher kam dann dieses Unternehmensmotto und deswegen ist die Ente auch so ikonisch. Und diese Ente, die gibt es ja auch aus Klemmbausteinen gebaut als Set, zum Beispiel im Lego-Haus gab es die, gibt es auch noch als exklusives Lego-Haus-Set. Und das fand ich tatsächlich einen ganz netten Eindruck, den ich vorher gar nicht so genau hatte, dass das eigentlich so das Thema war. Nach dem ganzen Holz, beziehungsweise eigentlich noch während auch Holzspielsachen hergestellt wurden, kam dann in den 40ern die erste Spritzgussmaschine. Da war eine Messe in Kopenhagen, wo Ole Kirk die Spritzgussmaschine gesehen hat. Das war spannenderweise dann der Zulieferer für Spritzgussmaschinen, der auch in England Hilary Page, den Erfinder der Klemmbausteine eigentlich, beliefert hat. Und deswegen kam Lego dann eben darauf, diese Steine zu machen. Und man sieht dann da auch in diesem Museum, in der History Exhibition, wie Lego seine eigenen Ideen eingebracht hat. Denn das, was Lego ja selber gemacht hat, ist, dass es diese Röhren auf der Unterseite gibt, um, dieses Wort ist sehr häufig gefallen, die Clutch-Power zu erstellen. Also, dass die Steine richtig schön aufeinander rasten und nicht auseinanderfallen. Und das wurde mit verschiedenen Varianten ausprobiert, bis man eben am Ende auf diese Röhren gekommen ist. Und da gibt es ein sehr schönes, eine Spritzgussform und einmal das komplette Inlay mit allen zugehörigen Leitungen und so, dass man sich da angucken kann. Das war tatsächlich sehr, sehr schön. Ansonsten, ich habe ja schon erzählt, es geht chronologisch durch die Firmengeschichte, gibt es immer wieder so Inseln in den Räumen, da ist auch keine Vitrine drum. Und da sind ein Großteil, würde ich sagen, der Sets aus dem jeweiligen Jahrzehnt aufgebaut. Da sind so kleine Städte quasi aufgebaut mit Eisenbahnen, Autos, Zügen, Häusern und so. Später kommen dann die Flugzeuge dazu, die auch von der Decke hängen. Und man kann sich da alles sehr, man darf es nicht anfassen, aber man kann es sich sehr genau angucken. Und das war wirklich auch sehr schön, da einfach rumzulaufen. Und ein Raum weiter ist man im nächsten Jahrzehnt und sieht die Stadt quasi ein Jahrzehnt weiterentwickelt. Und dann kommen ja irgendwann die Minifiguren dazu, die sich nochmal entwickeln. Dann war Homemaker mal zwischendurch dabei. Es gab am Anfang Autos im Maßstab H0, also 1:87. Auch mit VW-Logo und solche Dinge. Das war tatsächlich sehr, sehr schön. Es gibt in der Ausstellung zwei Sonderräume, könnte man sagen. In dem einen befinden sich die Architecture Sets und die ganzen Modular Buildings. Und das ist tatsächlich ganz cool, weil man steht einmal so vor dieser ganzen Stadtzeile und kann die sich eigentlich sehr ausgiebig angucken. Und der zweite Raum, der ist von innen auch so ein bisschen gestaltet wie so ein Sternzerstörer. Da sind die Star Wars Sets ausgestellt. Und das war für viele natürlich das absolute Highlight, sich diesen Raum anzugucken. Diese Begeisterung für Lego Star Wars habe ich dann am Ende des Tages doch nicht. Aber wie gesagt, diese beiden Sachen, das waren die absoluten Highlights für mich. Sind Museen generell sehr, sehr gut. Ich finde Ausstellungen über Klemmbausteinthemen natürlich sehr gut. Und ich finde auch die Firmengeschichte von Lego eigentlich ganz interessant. Da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, wo hier auch noch verschiedene Folgen zu kommen werden, mit Sicherheit. Und das war schon sehr cool, dass man da rein konnte und sich das angucken konnte. Wenn auch ich natürlich in beiden Räumen oder in beiden Teilen deutlich, deutlich mehr Zeit hätte verbringen können. Gerade in der Exhibition, da hätte ich am liebsten alles gelesen, was an den Wänden stand, aber diese Zeit war gar nicht. Ich habe versucht, alles zu fotografieren, aber dann kann man ja auch nicht mehr alles von ablesen. Nach Beendigung dieser beiden Touren gab es eine Sammelfigur vom Lego Idea House. Das fand ich ganz cool. Die hat einen weißen bedruckten Torso. Vorne steht Lego Idea House drauf und hinten ist der Link bzw. die URL drauf, wo man Legos Unternehmensgeschichte sich online angucken kann, denn es gibt auch online tatsächlich eine sehr gute Firmenhistorie zu ganz vielen verschiedenen Themen. Da findet man dann auch die Geschichte zu Ende, habe ich im Nachgang festgestellt. Das ist eigentlich ganz cool, dass es da dann immer so eine kleine Sammelfigur gibt, dass man sagen kann, ich war schon mal hier. Der Vormittag, der war quasi dann auch schon rum mit diesen beiden Sachen und es ging rüber ins Lego-Haus zum Mittagessen. Im Lego-Haus gibt es das Restaurant Mini-Chef. Und das hat, als das Lego-Haus aufgemacht hat, natürlich ein paar Wellen geschlagen, denn man baut sein Mittagessen. Und das bedeutet, jede Person, die da zum Essen hingeht, kriegt vorher eine Tüte mit Bricks. Da gibt es keinen Brick doppelt drin. Es gibt 4 Farben und pro Farbe 4 oder 5 verschiedene Elemente. Und jeder dieses einzelne Element in seiner speziellen Farbe steht für irgendeine Zutat. Pommes, Fisch, Hähnchen, Rohkost. All solche Dinge. Und dann gibt es eine Anleitung, man baut als Erwachsener 4, als Kind baut man 3 Steine aufeinander und legt das dann in so eine kleine Schublade. Und an jedem Tisch befindet sich am Ende des Tages ein iPad, aber ein Bildschirm und da kann man unten diese Schublade reinmachen. Und dann werden diese Steine gescannt, es wird erkannt, welche Zutaten gemeint sind, das bestätigt man auf dem Bildschirm nochmal und dann geht es quasi in die Küche, wird das Ganze geschickt. Und der Gag an diesem Restaurant ist, dass es 2 Roboter gibt, die das Essen quasi servieren. Jetzt aber nicht an den Tisch, sondern es gibt eine Abholstation. Dann gibt es so eine Förderbandschnecke, die sich von der Decke runterschraubt. Und die Decke ist relativ hoch an der Stelle des Raums. Das heißt, das sieht schon ganz cool aus. Und das Essen sind ist in so einem Serviergeschirr. Das sieht aus wie ein 2x4 Brick. Davon gibt es verschiedene Farben, damit man die Tische auseinanderhalten kann. Und da sind dann immer so zwei Inlays drin mit jeweils zwei Fächern, wo dann die vier Sachen eben drin sind. Die fahren eben diese Schnecke runter, fahren dann vor die beiden Roboter. Robert und Roberta heißen die übrigens. Und dann schieben die quasi diese Kiste einem so entgegen auf so einem Rollband. Das ist ganz cool. Aber wenn man sich so ein bisschen mit Technik auskennt und so, dann ist das auch gar nicht mehr so besonders. Aber es war natürlich cool und alle haben gefilmt und alle standen da drumrum. Und in der Tour waren ja nicht so viele Kinder, aber im Restaurant waren ja noch mehr Kinder. Die waren davon alle auch hellauf begeistert. Für Kinder, ich habe eben gesagt, die machen drei Steine nur ins Essen. Es gibt einen gelben Stein in diesem Brickset. Und wenn man das draufbaut, dann kriegt man eine Minifigur eines Kochs. Und ich meine, es gab mal eine Köchin, sodass sich das also schon mal geändert hat. Diesen Koch haben wir einfach alle direkt bekommen und mussten diesen gelben Stein dafür nicht benutzen. Das fand ich wieder ganz nett. Es gibt quasi wieder eine Kleinigkeit, weil du den nächsten Programmpunkt abgehakt hast. Das Essen war tatsächlich sehr, sehr gut. Es gibt, die Portionsgröße ist auch gut. Man konnte Getränke bestellen. Es gibt Dips und so. Das konnten wir alles kostenlos dazu bestellen, weil es war ja inkludiert. Und wir hätten Essen auch nochmal nachbestellen können. Also wäre ich nicht satt gewesen, hätte ich mir nochmal Fisch bestellen können. Ich habe den Lachs gegessen. Das geht schon alles sehr gut. Es gibt in diesem Mini-Chef noch eine zweite Ebene im hinteren Bereich. Das ist das Click Diner. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein Streetfood-Restaurant, das manchmal für Sonderveranstaltungen noch offen hat. Und das war dann quasi die Base für den Rest des Tages, wo wir unsere Rucksäcke und all sowas lassen konnten. Es ging los, dass wir besprochen haben, dass wir jetzt zur Fabrik fahren. Das war Bestandteil der Führung, das wusste man auch vorher. Und wir haben erstmal ein, in Anführungszeichen, exklusives Video geguckt über die Produktion in früheren Jahren. Wir haben gesagt bekommen, dass das Video noch nicht gezeigt wurde öffentlich, wir also eine der ersten sein, die sich das angucken. Es war tatsächlich ganz cool, weil wir in diesem Video gesehen haben, wie früher Sets Steine produziert wurden und so. Wir reden hier so von den 60er, 70ern, 80ern. Das war ganz witzig, denn es gab dann ein zweites Video über die vollautomatisierte Produktion heutzutage, das, was wir uns dann ja gleich angucken würden. Und diesen Kontrast einmal so zu erleben, das war tatsächlich sehr gut platziert, möchte ich an der Stelle einmal sagen. Es gab dann eine kurze Sicherheitseinweisung. Bitte auf den Wegen laufen, ihr kriegt eine Weste, die müsst ihr alle anbehalten, eure Handys müsst ihr einschließen, ihr dürft nichts mit einer Kamera mit reinnehmen, all solche Dinge. Und dann ging es schon raus vor die Tür, da wartete ein Bus und dann gab es eine kleine Bustour zur Lego-Fabrik, die im Ort, aber halt so am Rande des Ortes quasi liegt. Ich glaube, wir sind da 5-6 Minuten mit dem Bus hingefahren, so groß ist Bill und am Ende ja auch nicht. An der Fabrik angekommen, sind wir nochmal auf das strikte Foto- und Filmverbot hingewiesen worden. Wir konnten unsere Jacken, Handtaschen, die man so mit hatte und eben die Handys einschließen. Da gab es einen großen Locker, wo alle alles aus dieser Tour reingemacht haben. Wir haben alle eine wunderbare gelbe Warnweste bekommen, auf der hinten auch fett Lego-Tour drauf stand. Und dann so ein Guide-System. Also wir hatten einen Empfänger mit einem Kopfhörer und die Dame, die uns rumgeführt hat, hatte eben das Gegenstück mit dem Mikrofon, damit man uns gut hören kann. Die Führung, die ging einmal komplett durch die Produktion. Also wir sind da schon ein Stückchen gelaufen, auch hin und her gelaufen in dieser Firma. Und es ging los an der Stelle, wo das Granulat ankommt. Da waren noch aus alten Zeiten die ursprünglichen Lagersilos, die heutzutage natürlich gar nicht mehr reichen, deswegen mittlerweile auch außerhalb der Halle stehen. Das war nett, aber nicht so spannend, würde ich mal sagen, weil es waren halt ein paar Silos am Ende des Tages. Und dann sind wir an einer, es war tatsächlich eine Mülltonne vorbeigegangen, wo Granulat drin war, teils recyceltes und dann noch ein paar Farbzusätze, wo wir mal so drin rumwühlen konnten, weil das haptische Gefühl von so einer Tonne, wo das Granulat drin ist, also von dem Granulat selber, das ist tatsächlich ganz cool und deswegen konnten wir da alle mal so reinfassen, um so ein bisschen den Bezug zu dem Material herzukriegen. Und dann sind wir in die Halle, in eine der Hallen gelaufen, in der die Spritzgussmaschinen stehen, die wir uns da angucken konnten. Man muss dazu sagen, das sind so grüne, große Maschinen. Da steht Engel drauf, ist also wohl der Hersteller. Und genau so eine, wie die, die wir uns angeguckt haben, steht auch im Lego-Haus. Und da kann man die sich ausgiebiger angucken. Man kann da richtig rumlaufen. Da ist die hinter so Glas, aber man sieht sie trotzdem sehr gut. Und da darf man auch filmen und fotografieren übrigens. Und damit war das dann nicht mehr, würde ich sagen, der Spritzgussteil nicht mehr so spannend. Es gab da natürlich spannende Geschichten. Zum Beispiel darf da niemand in die Kisten mit den Legosteinen reingreifen, weil wenn man sein Lego-Set zu Hause aufmacht, ist man der erste Mensch, der diese Steine berührt. Das heißt, wenn Steine rausgenommen werden für Qualitätstests zum Beispiel, dann landen die danach nicht mehr in den Kisten und gehen danach nicht mehr weiter in der Produktion. Ob das jetzt sinnig ist, ich fand es auf jeden Fall eine nette Geschichte, dass man das zumindest sagen kann. Und in Billund werden auch nur Steine hergestellt. Also da ist keine Fertigung, da wird nichts bedruckt, da wird nichts abgezählt und verpackt, sondern die landen da einfach in bunten Kisten und dann ist fertig. Zu den bunten Kisten gibt es auch eine ganz witzige Sache. Es gibt diese Kisten in Rot, in Blau und in Gelb. Und jede Farbe ist unterschiedlich hoch. Haben dasselbe Maß, aber haben halt eine unterschiedliche Höhe. Und es geht dabei darum, dass die Kisten vollgemacht werden und am Ende alle das gleiche Gewicht haben sollen. Das heißt, Reifen, die relativ voluminös sind, aber relativ leicht sind, die landen in einer großen Kiste. Und kleine Teile, die vielleicht nicht viel Masse haben, aber auch nicht viel Volumen haben und sehr viele davon einfach in so eine Kiste passen, die sind natürlich ein bisschen schwerer. Und deswegen gibt es da eben verschiedene Kisten. Das heißt, man kann das schön miteinander sortieren und es gibt am Ende irgendwie Sinn. Der spannende Teil in dieser ganzen Produktion, weswegen ich das auch spannend fand, sich anzugucken, das sind AGVs. Das sind Automated Guided Vehicles. Das sind quasi autonom fahrende Fahrzeuge. Die haben im Boden eingelassen eine Kontaktschleife. Da gibt es auch zum Beispiel Kontakte zum Laden im Boden. Und die fahren durch diese Halle vollautomatisch rum. Das klingt spannender, als es ist, weil eigentlich ist es nur ein Kreis oder ein Oval, in den sie fahren. Und an jeder Spritzgussmaschine gibt es ein automatisches Regal, möchte ich es mal nennen. Das hat zwei Seiten. Die Seiten können jeweils hoch und runter fahren. Und wenn die Kiste unten ist und zur Spritzgussmaschine steht, dann fallen da die ganze Zeit die Steine rein. Und dann dreht sich dieses Regal irgendwann. Dann ist eine neue leere Kiste unten und die volle Kiste fährt ein Stück nach oben. Dann kommt dieses Automated Guided Vehicle vorbei, sammelt die volle Kiste ein, übergibt eine leere Kiste und fährt einmal durch die ganze Halle bis zu einer Ecke in dieser Halle. Und da gibt es eine Übergabestation. Da geht es nämlich in eine Förderbandanlage rein. Da kommen auch leere Kisten raus. Das heißt, das AGV kann eine leere Kiste mitnehmen. Aber es gibt eben die vollen Kisten ab. Und diese vollen Kisten, die fahren dann in ein Hochregallager. Das ist wiederum vollautomatisiert. Da sind wir auch durchgelaufen. Das war tatsächlich teilweise relativ eng, weil man natürlich nicht zwischen den Regalen rumlaufen kann, sondern man muss halt außenrum durch so ein sehr hart abgesperrten Bereich laufen. Das war sehr spannend, sich anzugucken, das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nur ein Hochregallager, aber mit der Präzision und der Geschwindigkeit, mit denen diese Entnahmearme da durchgefahren sind, das hat schon echt was hergemacht. Es gibt in der Halle, nicht im Hochregallager, sondern in der Halle davor, gibt es eine Waschanlage für die Kisten, beziehungsweise wir haben sie gesehen, für die Deckel. Und da gibt es auch zwei Roboterarme. Der eine Roboterarm nimmt von einer Europalette diese Deckel, legt sie in diese Waschmaschine ein und der andere nimmt sie aus der Waschmaschine dann nach dem Waschen raus und legt sie wieder auf eine Europalette ab. Und es gab dann über unser Guided-System da die Info, ja, manchmal, da würden die ja auch irgendwie tanzen und genau in dem Moment fahren die beiden Roboterarme, die haben vorne so Saugnöpfe, aufeinander zu, geben sich so ein High Five, drehen sich zur Gruppe und winken. Ich stand relativ weit hinten in dem Moment und sind dann am Ende da nochmal vorbeigelaufen. Es gab da einen Button. Ich weiß nicht, ob sie den gedrückt hat dafür oder ob das wirklich einfach eine Routine ist, die einprogrammiert ist. Ich fand das aber sehr, sehr witzig, dass man so einen kleinen Gag da einprogrammiert. Das ist einfach ja nochmal viel nahbarer. Und der Aufwand ist nicht so. Man muss ja auch ein bisschen Spaß beim Arbeiten haben. Sowohl beim Programmieren von solchen Robotern als auch wenn man so eine Führung macht. Ich glaube, da kann man das dann schon ganz gut einmal irgendwie machen. Die Steine aus diesem Hochregallager werden dann übrigens an Logistikfirmen übergeben. Da standen sehr viele LKWs der Firma Daxa bzw. Trailer der Firma Daxa rum. Und die gehen dann zum Beispiel nach Kladno in der Nähe von Prag. Da werden die dann bedruckt, gezählt, in die Bauschrittunterteilung gepackt und eben in den Karton eingepackt. Die Führung in der Fabrik war eine ungefähre Stunde. Und beim Rausgehen gab es einen 2x4 Brick auf der einen Seite. Auf den beiden großen Seiten. Auf der einen Seite stand Molding Billund und auf der anderen I was here. Das heißt, auch hier wieder ein kleiner Sammelstein, den man mitnehmen konnte. Und wir hatten so Ausweise an. Da stand einfach nur Guest drauf im Lego City Feuerwehr Design. Das war bedruckte Pappe. Die durften wir mitnehmen. Die Schlüsselanhänger aber nicht, wo das dran war. Aber jetzt habe ich so einen Gästetour-Sicherheits-Lego-Fabrik-Ausweis, der nichts kann, aber naja. Dann sind wir wieder in den Bus gehüpft. Der stand schon bereit und es ging zurück zum Lego-Haus. Angekommen am Lego-Haus ging es wieder ins Click-Diner und da wartete dann ein kleiner Imbiss. Es gab wieder Getränke, es gab einen sehr, sehr guten Schokokuchen und auch wieder eine Menge Obst, dass wir ein bisschen was essen und uns ein bisschen erfrischen konnten. Und gewartet hat da Stuart Harris, der Model-Master-Builder des Lego-Hauses. Den kennt man vielleicht ein bisschen. Die Leute, die sich mehr mit dem Design-Team beschäftigen, die kennen ihn auf jeden Fall. Der hat zum Beispiel an Lego-Haus-Sets mitgearbeitet. Der hat diesen Baum verantwortet und all solche Dinge. Der hat sich kurz vorgestellt, hat ein bisschen was zur Geschichte des Lego-Hauses erzählt. Dann haben wir wieder so Guided-Systeme bekommen. Wir hatten dann wieder Kopfhörer und dann ging es eben durch eine Tour durchs Lego-Haus. Und der Teil der Führung, wo es so ein bisschen um die Geschichte ging, wir standen dann an diesem wunderbaren großen Baum. Das war zum Beispiel ganz spannend, weil die Treppe irgendwie ein bisschen anders gebaut wurde als ursprünglich geplant. Und als man diesen Lego-Baum eingebracht hat, musste man an einigen Stellen nochmal was umbauen, weil die Treppe im Weg war. Das ist natürlich irgendwie ganz nett, sich einmal anzuhören. Genauso wie, dass es da einen Specht im oberen Bereich gibt, den sich Kjeld Kjell Christiansen, der aktuelle Hauptinhaber und ja, halt die dritte Generation Lego quasi, gewünscht hat, beziehungsweise es ist sein Lieblingstier, deswegen haben sie ihm das als Hommage quasi da eingebaut. Und außerdem lohnt es sich sehr, sich die Szenen, die auf diesen Blättern des Baumes, da sind zum Beispiel eine Ninjago-Welt, es gibt eine Space-Welt, all solche Sachen, da lohnt es sich mal genauer hinzugucken, da gibt es sehr viele Anspielungen auf das Design-Team, auf dieses Unternehmen Lego, aber tatsächlich auch auf Popkultur, also Filme und all solche Dinge. Und wenn man diese Treppe ganz nach oben ist, dann landet man in der Masterpiece Gallery. Da werden tatsächlich, ich meine, jedes Jahr werden da neue Sets von Fans aus der ganzen Welt ausgestellt. Und vor allem stehen da aber eben diese drei riesigen Brick-Build-Dinos, einmal aus Duplo, einmal aus Systemstein und einmal aus Technikstein. Und da haben wir dann nochmal ein bisschen was dazu erzählt bekommen, dass die ja alle auf einem roten Stein stehen, eigentlich alle dieselbe Pose haben und dass sie das Maul aufreißen, ist halt der Schmerz, weil sie auf diesen roten Stein getreten sind und gar nicht, weil sie irgendwie böse sein wollen. Das fand ich irgendwie auch wieder ganz witzig. Übernommen hat an dieser Stelle dann ein anderer Guide und dann ging es fast schon im Schnelldurchlauf, möchte ich sagen, durch das Lego-Haus. Das hat dann auch, während wir da waren, schon für den öffentlichen Verkehr zugemacht und die Play-Agents, die da halt zuständig sind, die haben angefangen abzubauen. Also die haben wirklich mit Schippen die Lego-Steine aus den Becken rausgeholt, weil die gereinigt wurden und am nächsten Tag war das Lego-Haus auch irgendwie für Reinigungen und alles Mögliche zu, weil noch einen Tag später, also am Mittwoch, hat die Lego Masters Academy aufgemacht als neue Attraktion und da musste man sich vorher natürlich nochmal rausputzen. Wir sind also relativ im Schnelldurchgang einmal durch das Lego-Haus. Im roten Bereich, da gibt es verschiedene Becken, einmal nur gelbe 2x4 Bricks, einmal nur 2x4 Bricks in verschiedenen Farben und eins, wo wirklich super viele Elemente drin sind. Und da ging es darum, Enten zu bauen in verschiedenen Varianten. Also so hier, du baust jetzt eine Ente, hast 90 Sekunden Zeit, such dir ein Becken aus, baue eine Ente. Das macht mit 25 Leuten natürlich schon ein bisschen Spaß, weil man hat ganz viele verschiedene Enten von super realistisch über ganz viele bauen sie in gelb, weil wir halt an diesen gelben Steinen standen und so. Weiter ging es im blauen Bereich, da kann man Autos bauen und lässt die über, gibt es zwei oder drei Parcours quasi, so Rampen mit Looping oder mit Sprungschanzen. Und da haben wir Autos gegeneinander fahren lassen. Das war, glaube ich, fast schon das Highlight an dieser Tour dann. Und in den Mini-Welten, es gibt ein bisschen wie Miniland im Legoland, gibt es da drei Bereiche, wo sie quasi eine Stadt, eine Bergwelt mit einer Burg und eine Freizeitpark-Inselsituation gebaut haben. Da sollten wir 5 Batman-Mini-Figuren sammeln. Beziehungsweise nicht sammeln, sondern finden. Dafür haben wir uns in 4er-Teams zusammengetan und es hat in der vorgegebenen Zeit am Ende nur ein Team geschafft, überhaupt alle 5 Figuren zu finden. Der braune Batman im Wald, den haben wir einfach wirklich nicht gesehen. Das war viel zu schwierig. Da gab es dann immer für die Gewinnerteams, sowohl bei dem Autorennen als auch hier bei den Batman-Figuren, dieses Minifiguren-Accessoire eines Pokals. Das heißt, da gab es dann auch nochmal Kleinigkeiten für die, die da was gewonnen haben. Durch die anderen Bereiche sind wir relativ schnell durchgelaufen, haben immer mal kurz gezeigt bekommen, erklärt bekommen, um was es da geht, was man da irgendwie so alles machen kann. Und sind dann wieder um kurz vor 5 war es dann schon zurück ins Click Diner gegangen zum Abschluss. Und dann kamen wir dahin und auf unseren Stühlen war eine bedruckte Stofftasche. Auf die Bedruckung war eine Minifigur, die hatte einen Hammer und so eine 2x4 Teil in der Hand bedruckt, wo Fan draufsteht, auch auf dem Torso. Das war quasi die Bedruckung der Tasche. Und in der Tasche war das Lego House Exclusive Set aus 2024, die 40505 Lego Bildungssystem. Die gab es also einmal für alle dazu. Und es gab natürlich einen 1x6 Brick in hellblau mit der Bedruckung oder Gravierung Lego Fan Tour 2025. Also hier wieder ein Sammelstein, den es dazu gab. Und die History Collection im Keller, die ich am Tag vorher ja mein Highlight quasi gewesen ist, die war nicht Teil dieser Führung, weil wir ja in der History Exhibition waren. Das heißt, das alles ist quasi Bestandteil dieser Lego Fan Tour, die man machen kann, wo die Sachen teilweise schon sehr exklusiv sind dafür, dass man halt Teil dieser ganzen Führung ist. Und zum Abschluss gab es noch die Möglichkeit, in den Shop im Lego-Haus zu gehen. Der hatte schon geschlossen für die Öffentlichkeit. Das heißt, der Shop war nur für uns geöffnet. Das war vorher auch entsprechend angekündigt worden. Und wir hatten in den Mails, die wir vorher bekommen haben, schon die Info bekommen, dass es die Möglichkeit gäbe, Restbestände alter Bricklink Designer Program Sets zu kaufen aus Serie 1 und Serie 2. Das war ganz witzig, weil die Woche vorher dann ja per E-Mail rumging, dass es nochmal ein paar Restbestände auch online zu erwerben gäbe, was dann teilweise auch relativ schnell vergriffen war. Teilweise waren selbst an diesem Montag noch Sets verfügbar. Die haben sie im Lego-Haus auf jeden Fall auf Palette, also die hatten jedes bestimmt noch 10-mal da, auf Palette einfach reingefahren. Da wurde auch von einigen gut eingekauft. Ich habe alle Sets aus den Serien, die ich haben wollte, deswegen war das für mich nicht so interessant. Und man konnte gezielt von Lego-DesignerInnen signierte Lego-Haus-Sets kaufen. Die haben ja irgendwie einzelne eigene Sets im Lego-Haus, jedes Jahr ein neues. Und da gibt es immer mal signierte Sets, die sie random ins Regal stellen. Das heißt, wenn man vor diesem Regal steht, lohnt es sich immer mal noch die zweite, dritte Reihe eines Sets anzugucken, weil vielleicht gibt es eins mit einer Unterschrift des Designers auf diesem Set. Und bei uns haben sie die halt einfach wagenweise da reingeschoben. Das heißt, wir konnten uns einfach gezielt die signierten Sets nehmen. Da ich eh noch eins mitnehmen musste, um es jemandem mitzubringen, konnte ich das an dieser Stelle sehr gut machen. Denn das 25er Set Fabuline Tribute, das kostet immer so um die 90 Euro. Habe ich jetzt eben einmal mit Unterschrift von Stuart Harris, der selber zu dem Zeitpunkt aber gar nicht mehr anwesend war. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben vorher das 2024er Set geschenkt bekommen. Das gab es aber auch für gut 55 Euro zu kaufen. Das hatte einfach einen Rabatt. Die anderen haben aber 90 gekostet. Es gab auf jeden Fall noch das Lego House Architecture Set. Die Wooden Duck habe ich noch gesehen. Die Molding Machine, meine ich, gab es noch. Und auf jeden Fall das Minifigure Tribute, den Hohen Piraten. Das war auch noch zu erwerben. Spannend war, dass die amerikanischen Fans vor allem super viel eingekauft haben. Also kofferraumweise. Es gab die Möglichkeit, ich glaube, die gibt es da aber immer, dass man Shipping mitkauft. Das heißt, die verschicken das dann zu einem nach Hause. Ich weiß aber nicht, was das kostet. Und einer, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat extra einen sehr großen leeren Koffer mitgebracht, damit er den komplett vollgestopft mit zurücknehmen kann. Ich weiß nicht, ob er die Sets auspackt, damit noch mehr reinpasst. Aber eine Dame, die hat so viel eingekauft, das war wirklich ein kompletter Kofferraum voll und das wollte sie auch mit zurücknehmen. Da, ich bin sehr gespannt, wie das alles funktioniert hat am Ende. Aber hat sie anscheinend irgendwie, also wird wohl gut gewesen sein. Kommen wir mal zum Fazit des Ganzen. Es steht vollkommen außer Frage, dass so eine Tour richtig, richtig teuer ist. Man muss sich richtig gut überlegen, ob man das eigentlich machen möchte. Und wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir das machen. Und hatten das eingebettet. Wir waren ja den Tag vorher im Lego-Haus, das gehörte ja dazu. Und am Samstag waren wir im Legoland. Das heißt, wir haben so 3 Tage quasi Lego gemacht, während wir den Rest des Urlaubs auch nicht Lego gemacht haben. Und man hat am Ende des Tages eine gut gefüllte Tüte mit Sets. Da ist kein exklusives Set dabei wie bei der Inside Tour. Das war ja aber vorher klar. Es gab ein paar exklusive also Figuren, Steine und so. Das ist irgendwie ganz nett, aber darum ging es mir gar nicht. Denn ich wollte eigentlich Eindrücke sammeln, also mir Sachen angucken. Und das hat wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Ich war an dem Abend, mein Kopf war so voll, weil ich so viele Sachen gesehen habe und so viel aufgesaugt habe. Das hat sich dafür vollkommen gelohnt. Vault und vor allem die History Exhibition im Lego Idea House, absolutes Highlight. Das war richtig cool. Es geht da natürlich nur um diese eine Firma, ne? Das muss einem halt klar sein. Es geht da nur um Lego, aber es war einfach ein sehr schön aufbereitetes Museum. Super Bebilderung, ganz viele Sets, die da aufgebaut waren. Und der Fokus des Museums ist eben auch eher auf der früheren Unternehmensgeschichte als auf dem, was heute ist. Und Flops stehen da genauso rum. Also Gallader, Scala, also diese Ausbrüche, die es da so gab, die konnte man sich da auch angucken. Die Zeit, das war ein bisschen knapp. Wie gesagt, ich hätte da überall deutlich mehr Zeit verbringen können. Das war ja vorher aber auch klar. Wir machen hier einen Tag und machen das alles an einem Tag. Da muss man irgendwie gucken, wie das alles aufgeht. Die Stimmung in der Gruppe und gerade mit den Hosts von Lego, die war sehr, sehr gut. Das hat wirklich Spaß gemacht. Die haben immer ein sehr wertschätzendes und fröhliches Gefühl gegeben. Die haben auch Späße gemacht. Die haben super viel erzählt. Wir haben super viele Sachen erfahren, was die früher gemacht haben, was die selber cool finden, was so ihre Aufgaben sind und so. Das war total cool. Also dieses Programm, dieses ganze Tagesprogramm, das war gut. Die eine Sache, wo man sagen könnte, die Führung durchs Lego-Haus, das hätte es dann nicht mehr unbedingt gebraucht, weil wir den Tag vorher schon im Lego-Haus waren. In unserem Fall ging das jetzt nicht, aber eigentlich hätte die Führung ja quasi vor dem Besuch mehr Sinn gegeben, dass man dann beim Rumgehen da mehr mit anfangen kann am Ende des Tages. Wenn man sich also für die Geschichte der Firma interessiert und an einem Tag einen Rundumschlag durch das Ganze haben möchte, dann glaube ich, die Fan-Tour, die ist auf jeden Fall eine runde Sache. Man sollte aber nicht erwarten, dass man hier super viele Bautipps bekommt, dass man hier lernt, wie man mit Lego verschiedene Modelle bauen kann oder mit Klemmbausteinen generell, dass man sich mit Leuten aus dem Designteam austauschen kann. Das findet hier nicht statt. Dafür gibt es eben die Inside-Tour, die ja, wie gesagt, über 3.000 Euro kostet. Aber so als Rundumschlag, um sich mit der Firma auseinanderzusetzen, um an Orte zu kommen, die man sonst nicht sich angucken kann und so, da bietet die Fan-Tour auf jeden Fall einiges an Möglichkeiten.